Deutschlandfunk Interview.
Die 35er-Inzidenz, sie ist nicht mehr länger der Maßstab. Von 50 ist nun die Rede oder auch von 100, wir haben das eben in den Nachrichten gehört, um eben bestimmte Maßnahmen lockern zu können, zum Beispiel in der Gastronomie. Die Maßstäbe verschieben sich mal wieder, für viele Sachverständige nur schwer nachvollziehbar. Am Telefon ist nun der Arzt, Autor und Publizist Dr. Christoph Specht. Guten Tag.
Hallo, hallo Herr Müller.
Ist das noch glaubwürdige Politik?
Ja, die hat jetzt wirklich ein Problem, weil es ein ständiges Hin und Her ist. Erst waren wir ja bei den 50er-Inzidenzen, dann hieß es 35, jetzt wieder 50, Sie haben es gerade berichtet. Das macht natürlich keinen guten Eindruck. Vor allen Dingen müssen Sie sich vorstellen, es gibt ja da eine Situation, da hatte vielleicht der eine Kreis 35, der andere vielleicht 36 und schon haben wir da einen Unterschied für das, was geöffnet ist. Das lässt natürlich am Vertrauen zweifeln, vor allen Dingen, weil es jetzt schon so lange geht und die Mehrheit der Bevölkerung, es ist eine Mehrheit, tatsächlich sagt, wir müssen jetzt auch mal wieder lockern.
Mhm. Wir haben die Zahlen jetzt schon mehrfach genannt. Möchte sie noch einmal sagen, 35, 50 haben Sie jetzt auch genannt. Tatsächlich war aus Sachsen-Anhalt jetzt der Maßstab 100 zu hören. Ja. Geht das komplett übers Ziel hinaus?
Ich glaube nicht, weil wir müssen sehen, was messen wir denn da eigentlich? Genauer gesagt sind das ja Melderaten. Das sind ja die Zahlen, die PCR-Test-positiv sind und von den Gesundheitsämtern zusammengetragen werden. Da werden kaum Doppelmeldungen dabei sein, also da kann man sich schon drauf verlassen. Aber wir wissen, es gibt natürlich noch eine Dunkelziffer. Und diese Dunkelziffer, die es immer schon bestanden hat, die wird vermutlich jetzt durch den Einsatz der Antigentests, der massenartigen Einsatz des Antigentests, besser ausgeleuchtet werden. Das heißt, wir werden jetzt auch Fälle finden, die man vielleicht vorher nicht gefunden hat. Dann, die Mutationen spielen auch eine Rolle, beziehungsweise besser sollte man sagen, Varianten, ansteckender. Also, wir werden vermutlich höhere Infektionszahlen haben, beziehungsweise Meldezahlen. Die Infektionen waren auch vorher schon höher, sodass also eine Inzidenz von 50 oder irgendwo im Bereich zwischen 50 und 100 gar nicht so unwahrscheinlich ist.
Also, das verstehe ich nicht ganz. Ich muss noch mal nachfragen, vielleicht, um das noch einmal zuzuspitzen. Das heißt, eine neue 100 mit den Methoden, die Sie jetzt beschrieben haben, die ja noch gar nicht umgesetzt sind, also Schnelltestverfahren und so weiter. Also wenn wir da eine 100 bekommen, ist das im Grunde eine alte 50.
Das könnte so sein, also zumindest mal symbolisch gesprochen, ob das wirklich 150 gerade ist, kann ich nicht sagen. Aber in der Tat ist, wir leuchten mehr im Dunkelfeld aus. Sie müssen sich vorstellen, diese Antigentests, die sind ja, sollen ja billiger sein, sollen vor allen Dingen viel, viel öfter und breiter eingesetzt werden. Da muss man einfach mit rechnen, dass man auch mehr Fälle findet. Und wenn die Leute dann eben auch das entsprechend Richtige tun, sprich bei einem positiven Test, der ja auch falsch positiv sein kann, einen PCR-Test machen, dann zählen die auch in diese Statistik mit hinein. Ich rechne insgesamt nicht nur durch das mehr Testen, auch durch die Variationen, die wir haben, die Varianten mit einer höheren Inzidenz.
Was aber das Infektionsgeschehen dann in der realen Wirklichkeit ja nicht besser macht.
Es macht es überhaupt nicht besser, auf gar keinen Fall, wenngleich ich nur wünschen und hoffen kann, auch glaube, dass die Todeszahlen nicht gleichmäßig steigen. Das ist ja immer das Problem, was wir haben, dass wir sehen, die Infektionszahlen sind zuerst, dann die steigen und danach dann in der Folge eben auch die Todesraten. Das hoffe ich, dass das genau nicht passiert. Einmal durch einen gewissen saisonalen Effekt, aber vor allen Dingen dadurch, dass wir hoffentlich mit dem Impfen jetzt gerade der vulnerablen Gruppen und der Älteren mal zu Rande kommen. Das ist natürlich noch viel zu wenig. Ich habe es mal ausgerechnet, wir müssten dringend auf eine Rate kommen von 300.000 Impfungen pro Tag und das von Sonntag bis Sonntag durchgehend, damit wir das erreichen.
Und wir sind jetzt zum Teil ja unter 100.000, wenn wir die Zahlen hier richtig sortiert haben. Woran liegt das?
Ja, ich glaube, da gibt's nicht den einen Grund. Am Anfang war es tatsächlich der Impfstoff, der gefehlt hat. Mittlerweile wissen wir, bis zum Ende der Woche liegen über 2 Millionen AstraZeneca-Impfstoffdosen herum, die noch nicht verimpft sind. Das hat natürlich Kommunikationsprobleme gegeben. Dann wurde der AstraZeneca-Impfstoff schlecht geredet. Viele haben dann gesagt, wir wollen den aber nicht. All das hat dann natürlich beigetragen. Wir werden bald eine Situation haben, da bin ich ziemlich sicher. Da ist es wirklich nicht der Impfstoff, auch nicht der von BioNTech oder vielleicht dann demnächst Johnson & Johnson oder Moderna, der fehlt, sondern es sind dann die Impfwilligen oder die Impfwilligen vielleicht auch nicht, aber die Organisation, dass es funktioniert. Sie hatten es im Beitrag vorhin schon angesprochen, die Ärzte müssen unbedingt, also die niedergelassenen Ärzte, unbedingt in das Impfen eingebunden werden. Wenn das nicht geschieht, dann kommen wir da nicht voran.
Liegt das auch an der fehlenden Digitalisierung, denn die meisten können sich ja gar nicht erklären, warum dann, wenn etwas liegen bleibt, das nicht gleich weitergegeben wird, warum das nicht ein, zwei Tage später dann erledigt wird.
Natürlich ist das so, ganz klar. Wir sind da wirklich ganz, ganz weit hinten dran. Das hat auch wieder viele Gründe. Wir Deutschen sind natürlich auch ein bisschen dafür bekannt, sehr gründlich zu sein. Und durch all diese Gründlichkeit kommen wir manchmal aber auch ins Hintertreffen. Bei manchen Situationen, wie jetzt bei einer solchen, wo es wirklich um Zeit geht, den Faktor Zeit geht, muss man manchmal schneller handeln, als vorgründlich, weil man sonst einfach das nicht mehr aufholen kann.
Gefährdet Gründlichkeit Leben?
Sicher, ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Leben retten. Keiner von uns, glaube ich, würde wollen, dass wir so eine Hopple-Hop-Zulassung gehabt hätten, um mal Beispiel zu nennen bei den Impfstoffen. Da ging das ja auch den normalen Weg. Denken Sie an das Letzte, was passiert ist mit der STIKO, der Ständigen Impfkommission, die eben auch sehr sorgfältig, wissenschaftlich völlig korrekt vorgegangen ist und gesagt hat, wir haben nicht genug Daten für die Älteren beim AstraZeneca-Impfstoff. Das hat aber dann zum Kommunikationsdesaster geführt, dass die Leute daraus gemacht haben, aha, der ist also für Ältere nicht sicher oder wirkt nicht. Völliger Unsinn, aber da sieht man, wie die Gründlichkeit dann eben auch zu einer Gefahr werden kann.
Aber dann war das ja ein Fehler. Das hat ja vielleicht nichts mit Gründlichkeit zu tun. Die anderen Länder impfen ja auch viel erfolgreicher mit den entsprechenden Effekten. Sind das Bremser, die bei uns da die Politik gestalten?
Ja, natürlich. Bedenkenträger sind wir alle ein bisschen, aber ich tue mich immer ein bisschen schwer, den Finger drauf zu halten, weil ich denke, in uns allen schwebt so ein bisschen oder so ein Typus drin, der es eben doch genau haben will und nochmal 10-mal nachfragt. Das macht das Amt, die Behörden, die Ministerien auch nicht anders. So haben wir quasi in unserer DNA schon ein solches Verhalten. Deswegen bin ich vorsichtig mit den Schuldzuweisungen. Aber ja, wir müssten da deutlich schneller werden. Wenn Sie Israel immer als Vergleich sehen oder England auch, die haben einfach im Hauruck-Verfahren die Sache durchgezogen. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt bei uns einfach gar nicht vorstellen. Ich glaube, dazu sind wir nicht in der Lage.
Vertrauen Sie noch dem Gesundheitsmanagement des Gesundheitsministers?
Also ich glaube, er wird mehr gescholten, als er verdient hat. Ich wollte seinen Job nicht machen. Das ist auch wirklich schwer. Man redet dann sicher auch anders, wenn man eben der Minister ist und für so viele Dinge dann eben auch zur Verantwortung gezogen wird. Ich glaube, insgesamt macht er einen nicht so schlechten Job, weil das Problem eben nicht an einer einzelnen Person liegt, sondern wenn, dann an unserer gesamten Mentalität. Da sind wir, wie gesagt, selbst auch nicht viel besser.
Versprechungen, die nachher einkassiert werden, schaden der Politik. Warum geht er so vor?
Das ist, wenn Sie mich fragen, eine Eigenart von ihm. Das hat er auch schon lange vor den Corona-Zeiten gemacht. Er war ja immer dafür bekannt als ein Minister, der sehr schnell mal vorprescht, Vorschläge macht, manchmal auch nicht so ganz ausgegoren. Aber was man ihm sicher nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht bereit wäre, zuzuhören, ihm ins Gespräch zu gehen. Er ist sehr, sehr fleißig und hört ja dann auch auf Gegenargumente. Und dann wird eben der ein oder andere Vorschlag auch ganz schnell wieder kassiert. Das war auch vor Corona-Zeiten schon so. Das ist auch jetzt so. Vielleicht nicht der schlechteste Führungsstil. Es wäre natürlich schön, man käme in einer Linie da durch. Aber wie gesagt, er ist nicht der Einzige. Es sind viele Menschen, viele Ministerien, die da mitsprechen.
Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Nur noch eine halbe Minute. Ich möchte das trotzdem Sie noch fragen, Herr Specht. Stufenweise, schrittweise Öffnungen, wie sie im Moment diskutiert werden, ist das für Sie richtig?
Ja, ich glaube, das ist richtig. Mit Konzept natürlich. Nicht einfach nur alles aufmachen, das wäre eine Katastrophe. Aber mit Konzept, glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Das muss auch so sein, weil wir das Gesamte im Blick haben müssen. Nicht nur die Wirtschaft, das meine ich gar nicht, sondern auch die anderen medizinischen Kollateralschäden. Die sind jetzt schon immens und da müssen wir gucken, dass das im Verhältnis bleibt.
Der Medizinjournalist Dr. Christoph Specht bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne.